Liebe Zuschauer, ganz herzlich willkommen zu Maidons Meinung. Wir haben heute wieder ganz viele Werte für Sie dabei und in dieser Sendung eine Besonderheit. Alfred Maidon hat zum Anfang etwas Historisches zu verkünden. Alfred, was gibt's zu sagen?
Wir haben Bullenmarkt. Der Bärenmarkt ist vorbei. Also zumindest in einem kleinen Teil des Aktienuniversums.
Ja, dein Aktienuniversum werden wir jetzt auch mal ansprechen. Wir werden heute auch auf einige Kommentare, die unter der letzten Sendung hinterlassen wurden, eingehen. Ein Zuschauer hat gesagt, ja, da kommen immer wieder die gleichen Werte. Nach welchen Kriterien wählst du die denn aus für die Sendung?
Ich habe einen großen Würfel und dann wird es 8-mal gewürfelt und die 8 Aktien. Nein, ich schaue mir immer regelmäßig an, welches die meistgehandelten Aktien bei FLADEX sind. Daran sieht man dann schon, welche Aktien gerade die Anleger mögen oder auch eben nicht mögen. Und dann schaue ich Firmen, bei denen es gerade Nachrichten gab, Zahlen gab. Also das, wovon ich glaube, was die Zuschauer sehen wollen. Und manchmal nehme ich auch Werte rein, die mir gefallen, um ehrlich zu sein. Also so ein bunter Mix aus allem, aber ich versuche immer möglichst Werte zu finden, wo gerade was los ist und wo es auch was zu erzählen gibt. Sonst könnte ich ja nichts sagen.
Ja, wir starten heute mit dem Nasdaq 100. Da gibt es ja was zu erzählen.
Genau. Man sieht es eigentlich nicht, aber tatsächlich, wir wissen ja, ein Bärenmarkt ist dann zu Ende, wenn ein Bullenmarkt startet. Und ein Bullenmarkt startet dann, wenn die Kurse 20% gestiegen sind. Und beim Nasdaq 100 sind wir vom Tief, vom Tagestief, vom 17. Juni, nee, 16. Juni war es, jetzt exakt 20% gestiegen. Das heißt, beim Nasdaq 100 ist der Bärenmarkt vorbei und wir haben einen Bullenmarkt und der hat rückwirkend begonnen an diesem besagten 16. Juni. Beim Nasdaq Composite, Nasdaq 100 sind ja die größten 100 Werte des Nasdaq, Nasdaq Composite sind alle, da sind wir jetzt bei plus 19%, also ganz kurz davor. Eigentlich nimmt man den S&P 500 als großen Marktindikator und der ist vom Tief weg jetzt 13% gestiegen, also da fehlt noch ein bisschen. Aber wir sind auf einem guten Weg tatsächlich, dass das eben keine Bärenmarktrallye ist, sondern tatsächlich der Beginn eines neuen Bullenmarktes.
Also du bist positiv gestimmt.
Absolut. Also klar, wir werden jetzt nicht weiter in dem Tempo nach oben gehen. Aber man sieht es hier, wir haben immer wieder Rücksätze. Also das ist eigentlich ganz gesund. Es ist keine Euphorie da. Wir sind weit davon entfernt. Im Gegenteil, die Mehrheit der Marktteilnehmer sagt eigentlich immer noch, das ist eine Bärenmarktrallye. Eher jetzt verkaufen. Und das ist wirklich gut, denn das ist immer der Nährboden für weiter steigende Kurse, wenn Pessimismus im Markt ist. Ich will nicht sagen, dass ich der einzige Optimist bin, aber ich bin in der Minderheit.
Wie optimistisch bist du denn bei BMW? BMW hat ja Zahlen vorgelegt, am Mittwoch Umsatz gesteigert, trotz weniger verkaufter Autos. Wie stehst du zu dem Unternehmen?
Meine Meinung ist eigentlich bekannt. Ich mag keine Autobauer, die den Elektrotrend verschlafen haben und die ihn auch schwerlich wieder aufholen werden. Und BMW ist da meiner Ansicht nach ganz hinten dran. Also klar, die vorgelegten Zahlen waren gut. Da kann man nicht dran meckern, sogar über den Analystenerwartungen. Aber die Aktie ist ja dann gestern kräftig gefallen, weil der Ausblick gesenkt worden ist für das Gesamtjahr. Man wird weniger Autos verkaufen als im Vorjahr. Und ich glaube, daran wird man sich gewöhnen müssen in der Autobranche. Gerade bei den Autoherstellern, die hauptsächlich noch Verbrenner bauen, dass die Umsätze und die Absätze in den nächsten Jahren schrumpfen werden, weil es natürlich extrem viele neue Player im Elektroautogeschäft gibt und weil gerade BMW da wirklich sehr schwach unterwegs ist. Also Firmenchef Zipse hat jetzt gerade nochmal gesagt, man will in China bis 2025 ein Viertel seiner verkauften Autos elektrisch haben. China hat jetzt aktuell, Stand letzten Monat, 23% der Neuwagen waren elektrisch, rein elektrisch, also ohne Plug-in-Hybride. Wenn BMW diese 25% jetzt hätte, dann wäre man genau im Markttrend. Wenn man sie 2025 bringt, wenn China wahrscheinlich bei 60-70% Elektroautos ist, dann sind 25% viel, viel, viel zu wenig. Und auch in Deutschland und anderen Ländern kommt man dann nicht schnell genug voran. BMW will erst 2025 da wirklich Gas geben, besser gesagt Strom geben mit einer neuen Plattform. Und das ist wirklich zu spät. Da läuft man eben Gefahr, hinten runterzufallen. Also aus bayerischen Motorenwerke wird dann vielleicht bald, bin mal weg.
Ja, also sagst du, BMW hat den Zukunftstrend verschlafen und ist ja auch ein konjunktursensibler Wert. Gilt das also nur für die Autobauer, die nicht
ja,
auf die
also das,
Autos gesetzt
man
haben?
Man hat ja gesagt, die Prognosesenkung liegt daran, Inflationssorgen, Krieg. Aber die Frage ist, sind das wirklich diese temporär belastenden Faktoren, die ja irgendwann wieder verschwinden werden hoffentlich? Oder ist es nicht doch ein strukturelles Problem? Und ich glaube eher Letzteres. Klar, das sagt BMW nicht, das würde ich auch nicht sagen, wenn es so wäre. Aber es sieht schon schwierig aus, wie man zukünftig in irgendeiner Form wieder wachsen will. Es geht bei BMW eher darum, nicht zu stark zu schrumpfen. Und BMW wird wahrscheinlich hoffen, dass der Elektrotrend nicht so schnell geht, damit man eben 2025 dann noch anschließen kann. Aber das sehe ich ein bisschen anders.
Bei BYD läuft es auch ein bisschen anders. Die haben mit den Verkaufszahlen im letzten Monat ja einen neuen Rekord erreicht, oder?
Absolut. Man hat wieder einen neuen Rekord aufgestellt. Und das war jetzt im Juni schon besonders, weil alle anderen chinesischen Elektroautohersteller, Xiaopeng, Li Auto und NIO, ungefähr 20% Rückgang hatten zum Juni. Und BYD hat 20% nochmal draufgelegt. Im Vergleich zum Vorjahr die Zahlen mehr als verdreifacht. Vielleicht sehen wir die Zahlen mal. Jetzt haben wir eine kleine Grafik dabei. Ja, da ist es schon. Und zwar sieht man hier die aktuellen Zahlen, 162.000 verkaufte Fahrzeuge im Juli. Das waren eben nochmal 20% mehr als die 134 im Juni. Und der orange Balken ist das Vorjahr, also mehr als verdreifacht. Und das ist schon wirklich enorm. Man sieht jedes Jahr die Steigerungsraten und in diesem Jahr ist die Steigerung sogar nochmal dynamischer. Und man ist ja dabei, die Produktion noch weiter aufzustocken. Man wird vielleicht schon August oder September in Richtung 300.000 Autos kommen. Also da ist man schon in Regionen, da ist man dabei, auch rein elektrisch. Von den 162.000 war die Hälfte rein elektrisch, die Hälfte waren Plug-in-Hybride. Dass man sogar rein elektrisch Tesla in diesem Jahr vielleicht nicht, aber im nächsten Jahr dann überholt. Hier haben wir noch ein schönes Bild zu BYD. Das ist in Australien aufgenommen worden. Und zwar ist das der BYD Atto oder auch BYD Dolphin genannt. In China, außerhalb von China heißt der Atto. Ein kleines Elektroauto, das in Australien jetzt verkauft wird. Und da kommen die ersten 1.000 Stück in Australien an. BYD hat im Moment ungefähr von den 160.000 4.000 Autos im Ausland verkauft, also außerhalb von China. Das ist noch sehr wenig. Das kann noch mehr werden. Das wird auch mehr werden. Tatsächlich ja in diesem Jahr schon der erste Verkaufsstandort in Deutschland auch. Da kann man gespannt sein. Die Aktie sehen wir hier noch kurz. Reagiert überhaupt nicht mehr. Es gab jetzt so viele gute Nachrichten. Auch jetzt die Zahlen. Klar, es ging in Hongkong, glaube ich, 2% nach oben, aber eigentlich hätte man sich da ein bisschen mehr erwarten können. Aber das kennt man von BYD. Es ist ganz oft so, dass viele gute Nachrichten kommen, die Aktie nichts macht und dann auf einmal gibt es dann doch so einen Aufwärtstrend. Vielleicht sehen wir das hier bald auch.
Also wenn du denkst, es kommt ein Aufwärtstrend, wäre jetzt ein günstiger Einstiegszeitpunkt für die Anleger?
Finde ich schon. Also bei BYD ist eigentlich der Zeitpunkt immer günstig, weil ich glaube, dass es vielleicht auf lange Sicht von jetzt kein Verzehnfacher ist, aber Verfünffachung in den nächsten 5 Jahren ist durchaus möglich, denn das wird einer der größten Autohersteller der Welt und zwar in Kürze. Man ist jetzt schon sehr groß, aber man wird ja unter die Top 2 kommen.
Du hast ja den Wettbewerb mit Tesla auch schon betont. Was ist bei Tesla passiert seit unserer letzten Sendung am Dienstag?
Ja, der Kurs ist gestiegen. Also nochmal gestiegen. Jetzt nicht großartig, waren ja auch nur 2 Tage. Aber man sieht es ja, die Aktie hat kräftig zugelegt und hat jetzt tatsächlich endgültig nachhaltig diese Bodenbildung abgeschlossen. Und heute ist ja dann noch die Hauptversammlung bei Tesla. Und da wird man zu 99,999% den Aktiensplit durchwinken. Und der wird dann wahrscheinlich stattfinden, so in 3 Wochen. Und es ist oft so, dass Aktien in der Zeit von der Split-Ankündigung bis zum Split steigen. Das ist hier mal eine Grafik, da sieht man es eigentlich ganz schön. Das ist von der Bank of America. Das Blaue ist die Entwicklung von Aktien, die einen Split angekündigt haben. In 3 Monaten 8% gestiegen, in 6 Monaten 14, in 12 Monaten 25. Und das ist der Durchschnitt aller Aktien, die sind deutlich weniger gestiegen. Also das macht sich schon bemerkbar. Jetzt hat Tesla diesen Split ja schon vor einiger Zeit angekündigt, aber heute wird er dann definitiv angekündigt. Und in den 3 Wochen vor dem Split ist Tesla beim letzten Split um 80% gestiegen. Ja, das ist noch eine wilde Grafik, die ist von Gary Black. Das ist ein Fondsmanager, der sehr Tesla begeistert ist. Da sieht man hier vielleicht nochmal, das habe ich von ihm nochmal einen Tweet rausgesucht. Das ist ganz interessant. Wir gehen nochmal kurz zurück, machen wir erst die andere. Machen wir kurz erst die Twitter-Nachricht von Gary Black. Er hat mal aufgeführt, die Veränderung der Gewinnschätzung von großen Technologiefirmen. Und da sieht man, bei Apple sind die Gewinnschätzungen leicht draufgegangen, bei Microsoft auch leicht drauf, bei Google leicht nach unten. Bei Amazon haben sich die Gewinnschätzung halbiert und bei Tesla sind sie um 40% gestiegen. Und Nvidia und Meta im Minus. Also Tesla hat den größten Zuwachs an potenziellen Gewinnsteigerungen gehabt in diesem Jahr. Und das nochmal eins zurück, bitte jetzt die Grafik. Das sieht man auch an der Grafik ganz schön. Das hier sind die Gewinnerwartungen, die rote Linie für Tesla für das Jahr 2022, also für dieses Jahr. Und das ist der Aktienkurs, das Weiße. Und da sieht man, beides lief eigentlich immer parallel. Die Aktie ist teilweise ein bisschen vorausgelaufen. hier auch, kam dann wieder zurück. Und jetzt, seit Anfang des Jahres, seit hier, sind die Gewinnschätzungen rauf und die Aktie ist runter. Und das gab es eigentlich noch nie. Und das hat zur Folge, dass die Aktie jetzt so günstig ist wie lange nicht mehr. Wie gesagt, 43% Gewinnsteigerung oder sind die Gewinnschätzungen angehoben worden. Und die Aktie ist seit Jahresanfang um 20% gefallen, obwohl sie jetzt ja sich erholt hat. Also da ist noch einiges an Luft nach oben drin. Wir haben jetzt auch die 200-Tage-Linie wieder erreicht. Auch noch ein gutes Signal. Ich glaube, dass wir relativ zügig in Richtung 1000 durchmarschieren können.
Alfred, es gibt ja online, wenn man so bei Tesla was nachliest, auch viele Stimmen und Kritiker, die sagen, die Aktie wird total überschätzt. Was sagst du dazu?
Ja, nichts Neues. Also solange es Tesla gibt, gibt es diese Stimmen. Sie sind jetzt sogar weniger geworden. Das war vor einigen Jahren noch anders. Ich kann mich erinnern, 2019, 2018, da hat sich die Aktie auch nicht bewegt. Da wurde gesagt, ja, Tesla geht pleite. Das sagt man jetzt nicht mehr. Ist ja auch schwierig mit 18 Milliarden Dollar auf der Bank. Die wird es immer geben und es ist eigentlich immer gut, wenn alle sagen, die Aktie ist toll, dann ist eigentlich wenig Luft nach oben, weil dann wir alle schon investiert sind und bei Tesla ist, glaube ich, noch viel Luft nach oben, weil die sich die Firma entwickeln kann und natürlich tatsächlich auch, weil immer noch so viele Skeptiker am Markt sind oder im Markt sind.
Lucid Motors zeigte sich auch skeptisch und zwar ja, eigene Stimmen sagten, dass das Produktionsniveau wieder gesenkt wird. Die Aktie reagierte in einer ersten Reaktion schlecht auf diese Meldung. Wie kam sie bei dir an?
Ja, die war wirklich schlecht. Also Lucid hat im letzten Quartal 679 Autos verkauft. Also nicht etwa 679.000, sondern 679 Stück. Klar, man ist in den Anfängen der Produktion, aber man wollte doch schon mehr. Man hat auch mal die Prognose senken müssen fürs Gesamtjahr. Ich glaube, zum dritten Mal nacheinander. Da haben wir auch noch einen kleinen Tweet mitgebracht. Da sieht man es eigentlich ganz schön, bevor ich hier was Falsches sage. Das zeigt so ein bisschen, ja, hier sieht man es, man hat im dritten Quartal 21 gesagt, wir verkaufen im Jahr 2022 20.000 Autos. Dann hat man 3 Monate später gesagt, nur noch 12.000 bis 14.000 und jetzt sagt man nur noch 6.000 bis 7.000. Und das zeigt eigentlich ganz gut, das, was Elon Musk schon oft gesagt hat, ein Auto zu entwickeln ist jetzt nicht einfach, aber die eigentliche Schwierigkeit liegt in der Produktion, in der Skalierung und diese Produktion so hochzufahren, dass sie auch effektiv und günstig ist. Und da hat sich Tesla schwer getan bei Model 3, wir erinnern uns, und da tut sich Lucid im Moment sogar noch schwerer. Ja, und insoweit ist der Kurs da, wo er ist und viel Luft nach oben ist da nicht. Diese wilden Zeiten, als die Aktie teilweise bis auf über 50 Dollar gestiegen ist, die sind vorbei und ich traue der Aktie auch nicht besonders viel zu jetzt in nächster Zeit. Und man hat immer sogar die Gefahr, dass es irgendwann gar nicht funktioniert. Das war ja bei Tesla damals auch so. Insoweit würde ich hier Abstand nehmen. Obwohl, das Auto ist toll.
Bist du es gefahren?
Nein. Von den 679 hab ich jetzt keinen bekommen. Gibt es auch noch nicht in Deutschland. Das wird noch lange dauern. Die müssen erstmal die Produktion für Amerika hochfahren, weil die haben einen Haufen Bestellungen abzuarbeiten noch.
Ja, bei 679.
Ja, da ist noch Luft nach oben.
Stimmt. Als nächstes reden wir über Warte, Alfred. Und normalerweise sagst du, liest du nicht so viele Kommentare unter den Videos. Diesmal schon. Es gab einige kritische Stimmen, weil du an dem Wert festhältst, obwohl er sich zuletzt schlecht entwickelt hat. Du hast auch gesagt, du bist sauer, dass die Gewinnwarnung am Samstagmorgen kam. Und jetzt wollen die Zuschauer natürlich wissen, warum hältst du so stark an Warte fest?
Gut, man kann ja sauer sein und trotzdem mal irgendwas festhalten. Das eine schließt das andere nicht aus. Ich halte deswegen daran fest, ich habe es ja gerade schon gesagt, ich kann mich an Zeiten erinnern bei Tesla. Da habe ich mich gefühlt als Einziger hinter die Aktie gestellt. Gut, es gab noch ein paar andere, aber sehr wenige. Die meisten haben gesagt, das wird nichts, vollkommen überteuert. Bei Warte ist es ähnlich. Auch die meisten Analysten sind skeptisch bis negativ. Für mich ist die Story weiterhin intakt. Und die Story ist jetzt nicht unbedingt das Kerngeschäft, das natürlich auch wichtig ist mit den Mikrobatterien. Es ist tatsächlich die Elektroauto-Fantasie. Die ist immer noch da, davon ist nichts verloren gegangen. Und darum gibt es da für mich überhaupt keinen Grund, meine Meinung zu ändern. Oder klar, wenn man sich den Kurs anschaut, dann muss man sich schon fragen, wie lange will man das noch weitermachen. Und zwar so lange, bis Warte entweder sagt, hey, jetzt steigen wir massiv in den Elektroautomarkt ein. Wir haben den Partner oder den Kunden. Oder man sagt irgendwann, tja, wird doch nichts. Schade, wir haben viel angekündigt, aber wir machen vielleicht doch irgendwas ganz anderes. Was nicht passieren wird, glaube ich, aber insoweit gibt es keinen Grund, die Meinung zu ändern. Klar, man muss natürlich irgendwann sehen, wenn eine Aktie zu stark fällt, dann macht es irgendwann auch keinen Spaß mehr. Aber auch Tesla hat sich damals halbiert. BYD, kann ich mich ja auch erinnern, ist auch monatelang nur seitwärts, abwärts gegangen. Und ja, hier sieht es ähnlich aus. Im Moment übrigens gerade eine ganz gute Entwicklung, denn nach der Warnung am Wochenende ist die Aktie am Montag kurz vor unter 70 Euro gefallen und hat sich jetzt schon wieder auf fast 80 erholt. Und das ist eigentlich ein Zeichen von Stärke. Zumal am Montag, ganz interessant, in diese fallenden Kurse hinein zwei Hedgefonds ihre Short-Positionen vergrößert haben versucht, nochmal mehr Druck auf den Kurs auszuüben, haben an diesem einen Tag nochmal 100.000 Aktien verkauft. Und das hätte eigentlich zu einem größeren Kurssturz führen müssen, hat es aber nicht. Das zeigt, dass der Markt tatsächlich jetzt doch nach unten sehr fest ist. Und dass die Hedgefonds eben nicht mehr machen können, was sie wollen. Im Gegenteil, dass sie vielleicht sogar jetzt, wenn die Aktie noch ein bisschen weiter steigen sollte, wonach es gerade aussieht, vielleicht sogar gezwungen sind, ihre Short-Position zu schließen. Sprich, Aktien am Markt zurückzukaufen, was dann den Kurs noch weiter nach oben bringen könnte.
Der Aktionär schreibt, unter 80 Euro ist ein guter Einstiegszeitpunkt bei Warta. Was denkst du?
Sehe ich auch, aber ich glaube, man muss sich beeilen. Also so lange gibt es die, glaube ich, nicht mehr unter 80 Euro. Ist schon so. Also ich habe mir nochmal QuantumScape angeschaut. QuantumScape ist ein Batterieentwickler, die entwickeln eine Feststoffbatterie. Die wollen ab 2026, 2027 produzieren. Ist bewertet im Moment mit 5 Milliarden Dollar. Warta wird gerade bewertet mit etwas über 3 Milliarden. Also für Warta wäre es vielleicht sogar fast besser, wenn sie nur die Zukunftsphase hätten und kein Kerngeschäft. Also QuantumScape war mal bei 50 Milliarden Bewertung, jetzt immer noch bei 5. Und ja, im Vergleich dazu ist Warta eigentlich günstig, wenn man das so sieht. Aber man bewertet halt bei Warta, oder die meisten bewerten nur das Kerngeschäft und die Fantasie überhaupt nicht. Ich sehe es eher fast andersrum. Für mich ist die Fantasie fast noch wichtiger als das jetzige Kerngeschäft.
Und wann würdest du dazu raten, sich von dem Papier zu trennen? Bei welchem Kurs?
Ja, beim Kurs ist es immer schwierig. Also ich würde es eher abhängig machen tatsächlich von fundamentalen Beweggründen. Also wenn jetzt tatsächlich mit diesem Einstieg in die großformatigen Batteriezellen für Elektroautos, wenn da irgendwas nicht vorankommt, also wenn man da keine Entwicklung mehr zeigt, also wenn zum Beispiel in diesem Jahr keine Meldung mehr kommt, was man da genau vorhat, mit welchem Partner oder welchem Kunden, dann würde ich auch sagen, okay, also jetzt ist mir das doch ein bisschen zu lang mit der Warterei. Jetzt verabschiede ich mich.
Danke für das Statement,
Alfred. Im Moment eher das Gegenteil.
Ja, es ist ja aber auch schwierig, muss man sagen, wenn man darüber spricht und das entwickelt sich ein bisschen gegensätzlich, dann sich diesen ganzen Kommentaren auszusetzen.
Ja, ich bin das ja gewohnt. Ich bin das von Amazon vor 20 Jahren gewohnt, jetzt noch vor ein paar Jahren bei Tesla, bei BYD war es nicht ganz so, aber ähnlich. Insoweit, ja, das, da muss man durch. Man, es fallen manchmal ein paar Haare aus, aber sonst ist alles gut.
Ja, hast ja aber ein dickes Fell trotzdem im wahrsten Sinne des Wortes wachsen lassen.
Ja.
Als nächsten Wert haben wir Encavis mit dabei. Die haben am Mittwoch Zahlen gebracht, die sind gut ausgefallen und auch der Ausblick für das Geschäftsjahr 2022. Teilst du den Optimismus?
Ja, alles gut. Encavis ist ja ein Solar- und Windparkbetreiber, hauptsächlich Solar. Und man hat im ersten Halbjahr den Umsatz um 40% gesteigert, den Gewinn sogar um 60%. Das hat drei Gründe gehabt. Man hat zum einen die Kapazitäten hochgefahren, mehr Solaranlagen ans Netz gebracht. Dann hat man vom guten Wetter profitiert. Wir haben ja nun Sonne satt. Und dann das dritte war, die höheren Strompreise spielen Encavis auch in die Karten. Also die Zahlen toll und der Ausblick musste dann fast nur angehoben werden. Aber das zweite Halbjahr soll auch gut laufen. Hängt natürlich auch wieder vom Wetter ab. Aber alles gut. Und die Aktie hat tatsächlich auch ein neues Jahreshoch gemacht. Ist kurz mal über 22 Euro rüber. Und ich glaube aber, dass das nicht ausreicht, denn die Aktie war wirklich ja sehr stark nach unten, ich will nicht sagen geprügelt, aber stark gefallen. Dann hat mit dem Kriegsbeginn eine Rallye eingesetzt bei erneuerbaren Werten und auch eben auch bei Encavis. Dieser Anstieg war dann sehr stark. Jetzt haben wir so eine Seitwärtsrange. Und wenn wir da nach oben rausgehen, dann ist das nächste Ziel jetzt erstmal das Allzeithoch 25 Euro oder 25,50 Euro. Und ich glaube, auch da ist noch nicht Schluss. Das ist für mich einer der Top-Favoriten aus dem Solarsektor.
Einstiegszeitpunkt, welchen findest du spannend?
Jetzt.
Jetzt. Und jetzt sprechen wir über Livent. Was hat sich seit Dienstag getan?
Eine Menge. Livent hat Livent.
Ja, ich weiß immer Livent, ich weiß das heißt, glaube ich, Livent. Ich habe es gegoogelt, ich spreche es nur falsch aus.
Sagen wir mal Livent. hat Zahlen vorgelegt am Dienstag. Wir haben am Dienstag noch darüber gesprochen. Die sind sehr gut ausgefallen und man hat auch zum zweiten Mal innerhalb von 3 Monaten die Prognose fürs Gesamtjahr angehoben. Liegt ganz einfach daran, die Lithiumpreise sind gestiegen. Man kann das teilweise an die Kunden weitergeben. Das führt zu satten Gewinnen. Man hat seinen Gewinn im Vergleich zum Vorjahr fast verzehnfacht, den Umsatz mehr als verdoppelt. Wie gesagt, die Prognose nochmal angehoben, alles top, nur die Reaktion der Aktie ist nur sehr kurzzeitig ausgefallen. Man hat kurz zugelegt, hat den Gewinn gleich wieder verloren. Was ich nicht ganz nachvollziehen kann, ich habe auch keinen Grund dafür gefunden. Für mich waren die Zahlen wirklich überragend und auch der Ausblick sehr gut. Also das ist eine Aktie, da würde ich sagen, das ist jetzt eine ganz sehr gute Chance zu einem eigentlich sehr günstigen Niveau und vor dem Hintergrund dieser extrem guten Zahlen. Und vor allen Dingen hat Livin auch nochmal gesagt, dass die Lithiumpreise alles tun werden, in nächster Zeit nur nicht fallen. Soweit dürfte das auch noch weiter so gut laufen, das Geschäft.
Sprechen wir über unseren nächsten Wert, PayPal. Die Aktie ist zuletzt freundlich gelaufen. Was hat sie angetrieben?
Ja, man hat Zahlen gemeldet, auch am Dienstag. Am Dienstag.
Dienstagabend,
spät nach US-Börsenschluss. Die sind, naja, ich würde sagen, sie sind schlecht gewesen, aber die Aktie ist trotzdem gestiegen. Das liegt vor allem daran, dass Elliott, der Hedgefonds, eingestiegen ist mit 2 Milliarden bei PayPal. Wobei 2 Milliarden, das sind weniger als 2% aller Aktien. Das ist eigentlich jetzt gar nicht so viel, aber das hat dann doch davor geschützt, dass die Aktie vielleicht nicht sogar gefallen wäre. Denn ein Umsatzwachstum von gerade mal 9%, 8 oder 9% waren es, und Gewinneinbruch um über 30%. Das sind jetzt nicht so die Zahlen, die jetzt nicht vom Hocker reißen, gerade bei einer Firma, die ja eigentlich ein Wachstumswert sein will. Also insoweit bin ich da, ja, kann man froh sein, dass die Aktie gestiegen ist. Wir haben ja auch ein freundliches Umfeld jetzt seit einiger Zeit für Tech-Aktien. Aber ich würde mich davon nicht blenden lassen. Für mich ist es weiterhin kein Kauf.
Also die haben ja auch die Umsatzprognose leicht gesenkt. Du bleibst auch weiterhin pessimistisch für das Unternehmen.
Ja, der Umsatz in diesem Jahr wird so 9-10% wachsen. Das ist eben sehr wenig. Da ist man bei solchen Werten eigentlich andere Zahlen gewöhnt. Klar, man will jetzt die Kosten runterfahren, man hat ein Aktienrückkaufprogramm, aber das sind alles so kosmetische Sachen. Ich finde es schöner, wenn eine Firma wirklich organisch massiv wächst, und das ist bei PayPal leider nicht mehr der Fall.
Nutzt du den Bezahldienst?
Nein. Nee. Vielleicht bin ich auch deswegen so negativ, weiß ich nicht. Also meine Frau nutzt PayPal, ist begeistert, insoweit, ich höre mir das auch alles an und schaue mir das auch an, aber ich nutze es nicht.
So, jetzt haben wir auch was Persönliches über dich erfahren. Nee, also ich habe es mir tatsächlich vor 2 Monaten gemacht, widerwillig, weil meine Freunde mich dazu gedrängt haben, aber ich benutze es nicht. Ich bin eher ein Fan von Klarna.
Ich hab mich gedrängt.
Okay. Ja, weil die dann immer Geld hin und her schicken, wenn wir uns irgendwie was geben, wegen Urlaub oder so. Und dann denke ich, überweis mir das doch auf mein Konto.
Ja,
warum?
Ja, so sehe ich das auch.
Ja, also das ist ja quasi so ein Zwischenweg, den ich mir sparen kann.
Ja.
Persönliche Meinung. Block haben wir als letzten Wert mit dabei.
Genau, der Chart sieht aus wie der von PayPal, aber die Aktie gefällt mir besser. Sind ja auch Konkurrenten, vor allen Dingen im Bereich der Finanz-Apps, die es hier in Deutschland gar nicht gibt, also weder die von PayPal, die heißt Venmo, noch die von Block, das ist die Cash-App, aber in den USA sind die doch sehr beliebt. Das ist quasi eine App auf dem Handy, mit der ich alles machen kann, Aktien handeln, Bitcoin handeln, bezahlen, wirklich eine App für alles. Und da ist Block mit seiner Cash-App hat doch die Nase vorn. Das Problem war und ist, dass man so Bitcoin verbunden ist, weil man selber Bitcoin hält, jetzt nicht sonderlich viel als Firma, und weil man auch vom Bitcoin-Handel profitiert auf der eigenen Plattform. Aber das Entscheidende ist eigentlich diese Cash-App, und die funktioniert ausgezeichnet. Block wird heute Abend am Donnerstag Zahlen vorlegen. Die Aktie ist im Vorfeld jetzt recht stark gestiegen. Übrigens, Block ist gestern stärker gestiegen als PayPal, obwohl PayPal gute Zahlen hatte. Das ist ganz erstaunlich. Das ist natürlich jetzt schon viel Vorschusslorbeeren drin. Also ich würde mal, wer die Aktie jetzt nicht hat und sie vielleicht kaufen möchte, würde ich tatsächlich heute mal die Zahlen abwarten, weil da könnte es schon sein, dass auch wenn die Zahlen gut werden, so ein bisschen eine Enttäuschung da ist, weil eben die Aktie so stark gestiegen ist. Was man hier wiederum nicht sieht, aber wir waren, ich glaube bei 60, sind jetzt fast bei 90, also 40-50% vom Tief. Also mal abwarten. Für mich die Top-Aktie aus dem Bereich digitale Finanzdienstleistungen.
Unser Kollege Martin Weiß sagt ja, man soll kurz vor und kurz nach den Zahlen die Finger von den Aktien lassen, die die Zahlen veröffentlichen.
Ja, hast du die Meinung? Ja, eigentlich schon. Er hat recht. Also gerade als wenn ich langfristig irgendwo investieren will, dann sollte man jetzt nicht unbedingt vor oder nach den Zahlen irgendwas machen, weil da die Kursausschläge sehr groß sind. Aber man kann durchaus, was ich auch manchmal mache in meinem Report, auf Zahlen mal spekulieren. Das würde ich jetzt, wie gesagt, bei Block gerade nicht machen. Aber wenn man ein bisschen zocken will, kann man das auch ruhig mal machen, dass man da mal sagt, ich glaube, die Zahlen werden gut aussehen in den Gründen. Ich gehe mal vor den Zahlen rein.
Vielleicht erwartet uns ja am Dienstag in deiner nächsten Sendung ein Update zu Block.
Machen wir.
Alfred, danke, dass du uns die Antworten auf die Fragen gegeben hast und dich auch ja etwas kritischen Stimmen gestellt hast heute in der Sendung. Liebe Zuschauer, Ihnen ganz herzlichen Dank für Ihr Interesse an der Sendung und bis zum nächsten Mal.